Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Dem Spiegel hat der Grünen-Politiker Jürgen Trittin erzählt, was er machen wird, wenn er mit dem heutigen Tag nach 25 Jahren aus dem Deutschen Bundestag ausscheidet. Ein bisschen reisen, Clash und Talking Heads hören. Fazit weiß, man wird Trittin noch häufiger im Theater treffen. Von Richard III. Bis Elfriede Jelinek. Wir haben uns mit Jürgen Trittin verabredet zum Abschiedsgespräch über seine Liebe zum Theater. Dann würdigen wir den verstorbenen Unternehmer Günter Vielmann, einen Mann, der die Brillenmode demokratisierte. Wir sind bei den Tanztagen Berlin und besuchen auch heute eine Kantine mit Charakter, diesmal in Leipzig. Nach 25 Jahren im Deutschen Bundestag hat der Grünen-Politiker Jürgen Trittin heute mit 69 Jahren sein Abgeordnetenmandat niedergelegt. Trittin war Landtagsabgeordneter und Minister in Niedersachsen, Bundessprecher von Bündnis 90 Die Grünen und Bundesumweltminister. Hartnäckig hat er für die Position des linken Parteiflügels gekämpft. Und nun liefert er die Antwort auf diese musikalisch formulierte Frage.
Danke, dass ich 25 Jahre in diesem Haus arbeiten durfte.
Die Frage ist beantwortet. Jürgen Trittin geht. Ein großer Grüner, ein profilierter Fighter, vor allem für den Klimaschutz und für das Dosenpfand. Mit Sturheit und Beharrlichkeit bringt Trittin als Bundesumweltminister so manche auf die Zinne. Zum Beispiel die damalige Abgeordnete Angela Merkel.
Glauben Sie wirklich allen Ernstes, dass es das zentrale Problem Deutschlands ist, ob kleine Glasfläschchen mit Apfelsaft nunmehr auch befandet werden? Der Schwachsinn kennt an der Stelle keine Grenzen.
Das war 2003. Trittin setzt sich am Ende durch und wird seitdem Mr. Dosenpfand genannt. Mal liebevoll, mal spöttisch, je nach politischem Gusto. Das Dosenpfand sein Lebenswerk? Nein, die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge winkt ab.
Das erneuerbare Energiengesetz, der Atomausstieg, um nur zwei Beispiele zu nennen. Er hat das Land schon wahnsinnig geprägt und verändert. Und dass wir jetzt so schnell sind mit den erneuerbaren Energien, das hätte es ohne Jürgen Trittin nicht gegeben.
Trittin geht in seiner politischen Laufbahn keinem Streit aus dem Weg. Politische Gegner attackiert er hart im Kampf um die Sache. Dennoch erwirbt er sich überparteilichen Respekt, etwa bei Lukas Köhler, FDP-Fraktion.
Ich finde, es gehört sich parlamentarisch auch prägende Persönlichkeiten, gerade bei Ihrem Abschied, Danke zu sagen. Und Sie sind eine prägende Persönlichkeit. Auch wenn ich nicht überall inhaltlich mit Ihnen einer Meinung bin, kann man Ihnen das nicht absprechen. Und ich finde, genau das ist das, was Demokratie prägt.
Jürgen Trittin tritt ab. Souverän, meint seine grüne Parteifreundin Britta Hasselmann.
Ich finde es sehr souverän, dass er jetzt sagt, so, jetzt ist ein anderer Lebensabschnitt. Und ich verlasse den Deutschen Bundestag nach 25 Jahren. So you gotta let me know.
Should I stay or should I go? Sabine Henkel zum Abschied des Grünen-Politikers Jürgen Trittin vom Deutschen Bundestag. In Bremen wurde er geboren, in Göttingen hat er studiert, in Hannover hat er im Niedersächsischen Landtag gewirkt. Und in Berlin, dort hat Jürgen Trittin neben der Arbeit im Deutschen Bundestag auch intensiv am kulturellen Leben teilgenommen. Er ist ein leidenschaftlicher Theatergänger. Guten Abend, Herr Trittin.
Guten Abend.
In Ihrer letzten Bundestagsrede Mitte Dezember haben Sie gesagt, man dürfe Antidemokraten keine Macht übertragen, nie wieder. Dieser Haltung fühlen sich ja auch viele Theater verpflichtet. Warum gehen Sie so gerne ins Theater? Warum ist Theater wichtig in Ihrem Leben?
Das hat damit zu tun, dass mein gesamter Politisierungsprozess und das ins Theater gehen fast in eins fielen. Ich hatte das Privileg, muss man ja sagen, in den frühen 70er Jahren in Bremen zu leben, dort, wo das Theater von Herrn Hübner geprägt worden ist, wo Regisseure wie Peter Zadek, Rainer Werner Fassbinder, Peter Stein und andere, Winfried Minks, Johann Kresnik gewirkt haben. Und das war ein hochpolitisches Theater und dieses Theater wurde eben auch durch die Politik auf den Straßen, durch die Bremer Straßenbahndemonstrationen, die Schülerstreiks und ähnliches, aber auch den Krieg in Vietnam geprägt. Insofern fällt Politisierung und ins Theater gehen für mich in eins. Das meint übrigens nicht, dass ich Theater ausschließlich als etwas sehe, wo Spruchbänder hochgetragen oder vordeklamiert werden. Ich habe gerade gelernt, die Tiefe zum Beispiel eines Shakespeare zu erkennen, der in seinen Rosenkriegen kongenial die Kampf um Macht sozusagen auf eine allgemeingültige Ebene gehoben hat. Die letzte Inszenierung, die mich da tief beeindruckt hatte, war Richard III. Von Johann Kresnik vor fast 15 Jahren hier in Berlin in der Volksbühne.
Naja, ist ja nun schon ganz schön lange her. Das heißt also, es interessiert Sie durchaus, wie Theater auf Politik reagiert. Sie sind nicht so ein Typ, der ins Theater geht und dann an dem Abend mal nichts mit Politik zu tun haben will. Das Theater spiegelt ja die Themen, die die Gesellschaft bewegen, also Krisenprobleme, Reizthemen, Zeitgeist, die Geschichte unseres Landes, auch der Länder, aus denen immer mehr SchauspielerInnen auch auf Berliner Bühnen stehen. Haben Sie das mal erlebt, dass das Theater auch Ihrer Politik den Spiegel vorgehalten hat?
Ich glaube, das tut jede Form von Theater, jedenfalls wenn es gutes Theater ist. Da wird dann tatsächlich auch kommentiert und Ähnliches, wenn Sie zum Beispiel sehen, die Rückkehr nach Reims, wie in der Berliner Schaubühne gezeigt wurde mit Nina Hoss. Das war ja nun nicht nur sozusagen Spiegelung der Geschichte von Nina Hoss' Vater Willi Hoss, einer der Gründungsväter der Grünen. Vergessen ja viele, dass damals linke Gewerkschafter diese Grünen mitgegründet haben, nicht nur konservative Umweltschützer. Und deswegen finde ich, das war natürlich ein Kommentar auch zu den, sage ich jetzt mal, neoliberalen Verirrungen, die die politische Linke nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland selber durchgemacht hatte.
Ja, das war eine spannende Inszenierung von Thomas Ostermeier, der die Geschichte von Nina Hoss und ihrem Vater Willi Hoss eben verschränkt hat mit der Geschichte des französischen Autors Didier Eribon. Wie unterscheiden Sie denn, Herr Trittin, was Sie sich angucken? Also Dokumentartheater, Recherchetheater, Regietheater, postmigrantisches Theater, es gibt so viel.
Ach, oft ist das ja eine Frage, wo man überhaupt Karten kriegt. Das ist ja nicht so ganz einfach, aber es soll jetzt leichter werden. Meine Frau hat mir zur Pensionierung ein Abo der Theaterbühne geschenkt, sodass ich leichter an Karten komme.
Wollen Sie nicht sagen, von welchem Theater?
Nein, das ist ja der Vorteil, dass Sie dort
aus dem Verbund.
Dass Sie den Verbund haben und dass Sie jederzeit auswählen können. Und die haben privilegierte Karten in verschiedenen Theatern und Sie können dann aussuchen. Da ich aber die letzten Tage vor allen Dingen damit beschäftigt war, mein Büro auszuräumen und solche Dinge, konnte ich das noch nicht testen.
Für Ihren Wahlkreis Göttingen, da haben Sie sich intensiv mit der Situation der Kulturbranche befasst, insbesondere nach Corona. Zwar finden alle Theater wichtig, aber unterm Strich gehen nur wenige hin. Besonders schwierig ist es, junge Leute anzuziehen. Kann man das Problem den Theatern selbst überlassen oder ist hier auch die Politik gefragt? Also was könnte sie in Zeiten heftiger Verteilungskämpfe, die wir ja gerade jetzt erleben, tun?
Also wir haben damals, als Göttingen die Stadt sich einem Schuldenerlass unterzogen hat und dafür sozusagen alle Ausgaben auf dem Prüfstand sollten, haben wir Grünen mit dafür gesorgt, dass die beiden Theater, das Deutsche Theater in Göttingen und das Junge Theater, erhalten blieben. Und gerade das Junge Theater ist in der Art und Weise, wie sie Theater machen, ein Musterbeispiel dafür, dass eben auch junge Menschen gerade erreicht werden, eine hohe Studierendenquote in einer Stadt wie Göttingen zu erreichen, mit einer Form kritischen Theaters, aber eben auch mit einer Form von Theater, wo Rockmusicals aufgeführt werden und Ähnlichem. Das war mir immer viel wert und gelegentlich, wenn man so Vorträge halten durfte und dafür Honorar bekommen habe, habe ich diese Honorare dann auch immer besonders gerne dem Jungen Theater in Göttingen gespendet. Auf der anderen Seite muss der Staat die öffentliche Infrastruktur zur Verfügung stellen. Deswegen streiten wir übrigens alle Parteien gemeinsam, das ist in Göttingen gar kein Streit zwischen den Parteien, dafür, dass endlich mehr Geld in die Hand genommen wird, um das denkmalgeschützte Deutsche Theater Göttingen, an dem nun mal schon mal Max Reinhardt gewirkt hat, tatsächlich zu sanieren und instand zu setzen. Das ist eben ein Stück kulturellen Erbes, was es zu bewahren gilt.
Mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in diesem Jahr fürchten viele Kulturinstitutionen den wachsenden Einfluss von rechts. Sollte die AfD weiter in die Parlamente einziehen? Die Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, die hat mir neulich im Interview gesagt, die Gefahr sei gar nicht, dass dann die Gelder für Kultur zusammengestrichen würden. Die Gefahr sei, dass die Rechtspopulisten und Extremisten eine eigene Agenda haben für die Kultur. Wie sehen Sie das?
Sie haben eine eigene Agenda, aber manchmal bilden Sie sich auch nur ein, Sie hätten sie. Ich erinnere an dieses wunderbare Beispiel, wo eine der Begründerinnen von Pegida ganz böse darüber war, dass ihr Held Roland Kaiser mit ihr nichts zu tun haben wollte. Roland Kaiser mag man ja als Schlagersänger vielleicht etwas verächtlich behandeln, aber ist ein aufrechter Demokrat und Sozialdemokrat und der wollte sich eben gerade von der Kultur der Pegidas und der Rechten nicht instrumentalisieren lassen. Und davor habe ich großen Respekt, solche Kulturschaffenden, die mit einer Kulturform, die vielleicht nicht meine und vielleicht nicht ihre ist, aber die Haltung zeigen, das finde ich doch sehr, sehr lobenswert.
Ich sage Ihnen, ich bin nicht nur ein Schaubühnen-Fan, ich bin auch ein Roland-Kaiser-Fan. Sie haben
sind ja unterschiedlich und ich, wie gesagt, ich finde die unterschiedlichen kulturellen Ausprägungen auch zu leben und wertzuschätzen und die Diversität in diesem Bereich, das gehört eben auch dazu. Und manchmal werden sie ja auch in ihren Vorurteilen widerlegt. Ich habe bei den Theatertreffen mehrere Inszenierungen von Stücken von Elfriede Jelinek gesehen und es war immer ungeheuer anstrengend und interessant. Und mein letztes Theaterstück war eben Angabe der Person, ein autobiografisches Stück von Elfriede Jelinek im Deutschen Theater in Berlin. Und das war super unterhaltsam, gerade weil Elfriede Jelinek von drei verschiedenen Schauspielerinnen dargestellt wurde.
Ja. Sie haben Ihr heutiges Ausscheiden aus dem Bundestag auf der Plattform X angekündigt. Danke und Tschüss steht da und darunter krasse Kommentare. Tenor, endlich geht er. Danke für nichts. Und Schlimmeres. Was macht sowas mit Ihnen, Herr Trittin?
Ich weiß, dass da solche Kommentare stehen, aber ich lese die schon lange nicht mehr. Ich mache mir ja selber gar nicht mehr die Mühe, auch die gröbsten Beleidigungen irgendwie zu registrieren. Das hat bisher mein Büro gemacht. Gelegentlich haben wir dann auch Strafantrag gestellt, aber ich tue mir das nicht an, mich mit so etwas lange zu beschäftigen. Und deswegen trifft einen das auch nicht so. Wir haben inzwischen eine Kultur in den sozialen Medien, wo tatsächlich vielfach über Bots verstärkt Denunziations- und Hasskampagnen gefahren werden. Und wenn man einen ruhigen Abend verleben will, dann lässt man sich auf so etwas besser nicht aus. Don't feed the troll ist ein gutes Rezept. Don't read the troll ist vielleicht noch besser.
Was wird Ihnen ohne den Deutschen Bundestag am meisten fehlen?
Ach, das weiß ich noch nicht. Das wird sich sehen. Ich glaube, das, was fehlen wird, ist natürlich die unmittelbare Nähe zu den einzelnen Problemen. Es ist schon ein Unterschied, ob man im täglichen Geschäft vielleicht auch mit einem der Agierenden im direkten Kontakt Hintergründe versteht. Es ist dann auch leichter, bestimmte Sachen zu beurteilen. Und deswegen glaube ich, dass diese Nähe das ist, was einem fehlt. Auf der anderen Seite ist diese Nähe aber auch genau das, was einen permanent darin hält in dieser Geschichte und einen sozusagen zur unmittelbaren Reaktion zwingt. Und ich glaube, der Vorteil, mit größerer Distanz etwas mehr auf die längeren Linien zu schauen, wird am Ende überwiegen.
Und warum war ausgerechnet jetzt der richtige Zeitpunkt, mitten in der Legislaturperiode?
Ja, erstens, in der Mitte der Legislaturperiode hat mein Nachfolger Ottmar von Holz aus Hildesheim noch eine Chance, sich 2 Jahre zu profilieren und vielleicht wieder aufgestellt zu werden. Das ist das eine. Das andere ist eine ganz einfache Frage. Wollen Sie 25 Jahre oder 27 Jahre im Deutschen Bundestag sein? Was ist die schönere? Ich fand 25 die schönere.
Dann lassen wir jetzt den Vorhang fallen. Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin scheidet an diesem 5. Januar nach 25 Jahren aus dem Deutschen Bundestag aus. Und schon war er bei Fazit. Danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Trittin.
Danke Ihnen, Frau Bürger. Einen schönen Abend.
Ihnen auch.
Tschüss.
Tschüss. Eigentlich wollte Günter Vielmann Fotograf werden. Das Sehen wurde dann auch wichtig für seinen Beruf, auch das Aussehen. Aber er folgte dem Rat seines Vaters und lernte was Bodenständigeres als Fotograf, nämlich Augenoptiker. Heute ist der erfolgreiche Unternehmer mit 84 Jahren gestorben und wir wollen an ihn erinnern. 1972 hat Günter Vielmann sein erstes Fachgeschäft in Cuxhaven eröffnet. Inzwischen hat das Unternehmen 1100 Niederlassungen in Europa, aber auch in Asien und den USA. Und dort in Amerika hatte Günter Vielmann sein Erfolgsrezept gelernt.
Dass der Optiker ja im Wesentlichen Imaginationen verkauft, das heißt, seine Preise, die werden nicht bestimmt durch die Produktionskosten, sondern durch Angemessenheitsvorstellung. Wenn eine Brille einen wohlklingenden Namen hat, dann wird sie halt teurer. Hat sie vielleicht nur eine Nummer, kostet sie in der Regel weniger.
Brillen schickt zum Nulltarif. Das war Vielmanns Konzept. Im Studio ist die Professorin für Modejournalismus Diana Weiß. Hallo, guten Abend.
Hallo.
Mit Vielmann waren die Zeiten vorbei, in denen man sich für eins von 8 Kassengestellen entscheiden musste. Also er hat ab 1981 wirklich für die AOK 90 Modelle in 640 verschiedenen Farb- und Materialvarianten hergestellt. Und so wird er in den Nachrufen sowohl als revolutionär bezeichnet, aber eben auch als Brillenkönig. Hat Vielmann die Brille als Accessoire in die Modewelt geholt?
Also ich würde nicht sagen, er hat die Brille in die Modewelt geholt, aber er hat sie eben zugänglich gemacht für eine breitere Gesellschaftsschicht. Also ich finde das wirklich toll an seinem Konzept, dass das sozial war. Das war sozial gedacht. Also es ging darum, dass mehr Leute sich schöne Brillen leisten können, schicke Brillen leisten können, weil dieses Kassengestell, was Sie gerade erwähnt haben, das war ja auch ein soziales Stigma früher. Man musste dann dieses Kassengestell tragen und war somit für jedermann sichtbar eben einer bestimmten Klasse zugehörig. Und die Brille ist eben ja wichtig für die Persönlichkeit. Man trägt sie halt nun mal mitten im Gesicht. Man kann sie nicht verstecken.
Mhm. Design zu günstigem Preis für alle. Ist es sozusagen das IKEA-Modell fürs Gesicht?
Das kann man so sagen. Es geht natürlich auch mit so einem weiteren gesellschaftlichen Trend einher. So die Ästhetisierung der Lebensweise, dass man sich halt nicht irgendeinen Stuhl hinstellt, der 4 Beine hat, auf dem man sitzen kann, sondern dass man Design auch in sein Leben holen möchte. Und das eben auch für alle Gesellschaftsschichten.
Früher hatte die Brille ja eher so ein negatives Image, ne? Also die Brillenschlange, stellte man sich so eine strenge Lehrerin mit Brille vor. Dagegen die abgehobenen männlichen Intellektuellen mit Hornbrille. Mhm. Hat Vielmann da auch so eine Art Imagewandel befördert?
Ich denke schon, dass sich da viel getan hat, gerade so in dieser Zeit, seitdem Vielmann aktiv ist, also so seit den 70er Jahren. Also die Brille wurde halt ganz lange Zeit als so der Attraktivität abträglich gesehen, insbesondere der weiblichen Attraktivität, weil das kennen wir ja auch alle, ist immer der gleiche alte Hut. Herren so in einem gewissen Alter, die dann eben intellektuell auftreten, also die dürfen dann getrost auch eine dicke Brille im Gesicht tragen, das passt dann zu denen, aber eine Dame, der wird es sozusagen nicht zugestanden. Mhm. Das ist ja diese Klischeevorstellung von der Sekretärin, die dann eben erst, wenn sie die Brille abnimmt, sieht man dann erst, wie hübsch sie eigentlich ist. Und die Brille hat es dann vorher einfach versteckt.
Das ist irgendwie ganz lustig, weil wir beide uns durch sehr große Brillen angucken, mhm, die wiederum sehr unterschiedlich sind. Sie als Fachfrau, beschreiben Sie mal unsere Brillen.
Ja, also ich würde sagen, Sie haben so eine sehr grafische Brille, also viel Brille im Gesicht haben wir ja beide. Also Ihre jetzt mit so einem schwarzen, dicken Rahmen. Also es gibt wirklich viel Struktur für das Gesicht. Und ich finde, das sieht toll aus. Und ich habe jetzt eine Brille, die ist mit so einem Goldrand, also ein bisschen dünnerer Rand. Ein Modell aus den 70er Jahren ist von meinem Vater tatsächlich. Das Brillengestell und die Gläser sind von Vielmann, sage ich jetzt einfach mal so.
Ein bisschen Helmut Kohl-Modell, oder, bei Ihnen?
Ja, das ist so die Zeit, genau.
Dieser Retro-Trend, der damals ja eigentlich als hässlich empfundenen Kassenmodelle, der ist eben heute wieder total in. Also 80er Jahre Vintage-Modell von Helmut Kohl, Metall, doppelter Steg und die Gläser eben so groß ist bei Ihnen nicht ganz so. Bei ihm, mhm, war das so, dass der Rahmen bis über die Augenbrauen ja ging. Dagegen wirken manche Vielmann-Brillen heute doch eher bieder, oder?
Ja, so filigran. Also es gibt immer so verschiedene Ansätze. Ich glaube, 2 Hauptstränge gibt es so in der Brillenwahl. Die einen, die sagen, ich möchte, dass die Brille möglichst wenig verändert, dass sie möglichst wenig stört, in Anführungsstrichen. Da sind dann so klassische randlose Brillen oder eben unauffälligere Brillen, die nicht so ablenken sollen. Und dann gibt es eben die Leute, so wie wir jetzt zum Beispiel, die sagen, naja, wenn schon Brille, dann darf man die auch ruhig sehen, dann auch richtig Brille.
Genau, also nicht mehr nur Sehhilfe, man weicht auch nicht auf Kontaktlinsen aus, sondern es ist ein Statement, das irgendwie auch was über die Person aussagt.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, eine Brille trägt man halt im Gesicht und man guckt jemanden ins Gesicht und da sitzt halt die Brille und die eignet sich deswegen ganz besonders gut, eben ein Statement zu machen. Und eine Brille kann man ja auch, ne, Vielmann macht es möglich, verschiedene Modelle haben und es auch mal so wechseln nach Lust und Laune.
Das Unternehmen wird inzwischen von Günther Vielmanns Sohn Marc geleitet. An der Börse ist es 4 Milliarden Euro wert. Aber Vielmann Senior hat als Unternehmer auch was vorgelebt, was Modefirmen überhaupt immer wichtiger wird. Und womit sie auch Kundschaft locken, nämlich mit seinem Engagement für Soziales und für die Umwelt. Er hat unter anderem 1,7 Millionen Bäume und Sträucher gestiftet. Insofern ist er auch ein Trendsetter, oder?
Auf jeden Fall. Und auch eben mit diesem Grundidee, auch auf den Teil des Umsatzes zu verzichten. Ne? Lieber weniger Gewinn zu machen mit der einzelnen Brille, dafür halt mehr zu verkaufen und es eben zugänglicher zu machen für eine breite Masse.
Demokratisierung.
Auf jeden Fall.
Schönere Gestelle für alle, wie Günther Vielmann die Brillenmode umgekrempelt hat, das hat uns die Modeprofessorin Diana Weiß eingeordnet. Wir erinnerten an den heute verstorbenen Unternehmer, der eben nicht mehr und nicht weniger wollte als die Demokratisierung der Brillenmode. Ich danke Frau Weiß fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Früher waren Kantinen sehr funktional und heute sind sie mehr und mehr auch so eine Art Coworking Station und ein Ankerplatz. Sie ist vielleicht so ein bisschen das Wohnzimmer im Unternehmen, wo man sich gerne aufhält.
Essen Nebensache. Kantinen mit Charakter.
Nachdem wir gestern zu Gast waren in der Frankfurter Freitagsküche, nimmt uns Alexander Moritz heute mit nach Leipzig in die sogenannte Kirov-Kantine. Die gehört zum gleichnamigen Kirov-Werk, in dem Eisenbahnkräne gebaut werden. Auf diesem alten Industriebau thront aber seit 2,5 Jahren die sogenannte Niemeyer-Sphere, also Sphäre. Ein auffälliger kugelförmiger Aufbau, entworfen vom brasilianischen Architekten Oskar Niemeyer.
Wer in der Kirov-Kantine speisen will, muss pünktlich sein. Mittagessen gibt es hier genau 1,5 Stunden am Tag, von 11.15 Uhr bis 12.45 Uhr.
Pasta, Reis mit Hühnerfrikassee und für einen kleineren Hunger hätten wir auch noch eine Linsensuppe.
Hinter der dunkelgrün gekachelten Theke dampft das Essen in metallenen Warmhaltebecken. Der hohe Raum ist hell gestrichen, unter der Decke erinnert ein Lastenkran an die Industrievergangenheit.
Hier war eine Elektrowerkstatt drin, ursprünglich ist dann halt ausgebaut worden zur Mittagskantine. Ich finde es halt schön, dass es noch genutzt wird. Ne?
Die Kantine liegt in einem alten Industrieviertel im Leipziger Westen. Während rundherum die meisten Betriebe nach 1990 geschlossen wurden, wird hier noch immer geschweißt. Das Unternehmen Techne Kirov, seit DDR-Zeiten benannt nach einem sowjetischen Kommunisten, baut Eisenbahnkräne, ist nach eigener Angabe Weltmarktführer. Nebenan werden Straßenbahnen montiert. In der Kantine treffen Industriearbeiter auf Büroangestellte. Monteure in orange-blauen Arbeitsjacken stehen in der Schlange neben Menschen im weißen Hemd. Dazwischen Kreative aus den Ateliers der Leipziger Baumwollspinnerei, ein paar Schritte entfernt.
Also das Essen ist lecker, es ist immer genug da. Ich glaube, im Vergleich zu vielen anderen ist es schon eine ziemlich gute Kantine, ja.
Es ist 12 Uhr, Hochbetrieb.
Ohne Mampf kein Kampf, ne?
Ralf Martin, Ingenieur bei Kirov, stellt sich fast jeden Tag in die Schlange. Auf dem Menü heute Hühnerfrikassee, marinierter Blumenkohl, als Nachspeise Stracciatella-Joghurt.
Ja, es ist schon besonders. Es ist anders als das klassische Kantinenessen, was man so kennt.
Gekocht wird von Tibor Herzigkeit. Der Ende 50-Jährige aus dem sächsischen Zittau hat für Edelküchen in Südafrika, Mosambik und London gearbeitet. Bis ihn der Geschäftsführer der Leipziger Kranwerke vor rund 15 Jahren für seine besondere Kantine anheuerte.
Es geht vom tatsächlich einfachen Kantinenessen für einen Teil der Belegschaft, aber es gibt auch anspruchsvolles Kantinenessen für andere Teile der Belegschaft oder auch für auswärtige Gäste. Und der Spielball ist dann tatsächlich hier oben die Kugel, wo man doch auf anderem Niveau kreativ und sehr regional kocht.
Oben, das ist die andere Besonderheit der Kirov-Kantine. Vor 2,5 Jahren öffnete die Niemeyer-Sphere, ein 3-stöckiger, kugelförmiger Aufbau aus weißem Beton und Glas. Wie ein riesiger, futuristischer Schneeball klebt er auf der Ecke des alten Backsteingebäudes. Aus der breit ausgeschnittenen Fensterwölbung blickt man über die Dächer der Montagehallen. Die dreieckigen Fensterflächen aus Spezialglas lassen sich per Knopfdruck verdunkeln gegen die Hitze im Sommer. Hier serviert Herzigkeit auserlesene Menüs, angerichtet in kleinen, ebenfalls kugelförmigen Schälchen. Fine Dining statt Kantinenessen.
Es ist eine Event-Location und wird bespielt 2-mal die Woche als Menüabend, beziehungsweise halt wirklich für Feiern, Firmen-Events etc.
Entworfen hat die futuristische Kugel der brasilianische Architekt Oskar Niemeyer, kurz vor seinem Tod im Jahr 2012. Dies 4 gilt als sein letztes Projekt, für das ihn der Geschäftsführer des Kirov-Kranwerks nach einer Geschäftsreise nach Brasilien gewinnen konnte.
Oskar Niemeyer wollte gern was in Deutschland machen. Der zweite Punkt war Kirov, klingt ein bisschen kommunistisch. Er selber hat sich immer als Kommunist gesehen. Und das dritte war wirklich, dass er auch was für die Mitarbeiter tun wollte. Und damals wurde es auch als Erweiterung der Kantine deklariert, was aber dann doch nicht so durchführbar war.
Also es ist ja keine Kantine hier oben so richtig.
Das ist keine Kantine. Man kann hier nicht einfach Öl verschmiert und mit Blaumännern hier oben sitzen und ja, Essen rausbringen. Und es ist schwierig, Essen bis hier hochzubringen. Es ist keine Ausgabestation. Das ist als Kantine nicht durchführbar hier oben.
Eine Küche gibt es in der Kugel nämlich nicht. Nicht gerade praktisch. Immerhin, für die spektakuläre Architektur wurde die Niemeyers 4 im vergangenen Jahr mit dem Sächsischen Industriekulturpreis ausgezeichnet.
Ich persönlich habe von dieser Atmosphäre nichts. Ich habe nur etwas davon, wenn Gäste glücklich sind und bezahlen.
Preislich ist das Dinner in der Kugel von der Kantinenküche im Erdgeschoss weit entfernt. Ein 8-Gänge-Menü gibt es ab 130 Euro pro Person. In der Kantine zahlen Mitarbeiter nur 5 Euro. Aber egal ob Edeldinner oder Mittagstisch, das Kochen sei für ihn immer gleich, sagt Herzigkeit.
Ich habe noch nie einen Unterschied gemacht zwischen verschiedenen Gästen. Der Unterschied ist nur der Preis, ob gutes, hochwertiges Fleisch oder anderes Fleisch. Aber ich mache jetzt für die Gäste keinen Unterschied beim Kochen.
Vielleicht ist das ja ein kleiner Trost für Architekt Niemeyer. Seine Luxuskugel verhilft auch den proletarischen Kantinengästen zum Spitzenkoch.
Die Niemeyer Sphere, eine Kantine zwischen Proletariat und Weltarchitektur. Morgen besuchen wir in unserer Reihe Kantinen mit Charakter dann die Chipperfield-Kantine in Berlin.
Der deutsche Schauspieler Hendrik Arnst ist tot. Er starb gestern im Alter von 73 Jahren, wie die Berliner Volksbühne mitteilte. Arnst wurde 1950 in Weimar geboren und gehörte von 1994 bis 2012 fest zum Ensemble der Volksbühne. Außerdem war er in zahlreichen Filmen und Fernsehproduktionen wie dem Tatort Polizeiruf und dem Kriegsdrama Duel – Enemy at the Gates zu sehen. Die Antisemitismusklausel bei der Berliner Kulturförderung sorgt für kontroverse Reaktionen. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft Berlin und Brandenburg begrüßt, dass der Berliner Kultursenator Joe Cialo die Vergabe von Fördergeldern künftig mit einer Antidiskriminierungsklausel verbindet. Der Vorsitzende Jochen Falke erklärte, gerade im Kulturbetrieb habe es immer wieder Fälle von vor allem israelbezogenem Antisemitismus gegeben. Kunst- und Meinungsfreiheit endeten, wo zum Mord an Juden oder zur Vernichtung Israels aufgerufen werde, so Falke. Gegen die neue Klausel sprachen sich mehr als 800 Kulturschaffende in einem offenen Brief aus. Die Kunst- und Meinungsfreiheit sei gefährdet. Aus ihrer Sicht ist die Grundlage der neuen Förderklausel eine kontrovers diskutierte Antisemitismusdefinition. Kulturstaatsministerin Claudia Roth will Kulturpolitik stärker mit den Nachbarländern verweben. Kultur kenne keine Grenzen und Kulturpolitik sei eng verknüpft mit dem, was in europäischen Mitgliedsländern passiere, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presseagentur. Mit Blick auf die neue Regierung in Polen erklärte sie, es sei eine gute Nachricht für Europa, dass sich da jetzt neue Türen öffneten. Auch mit Italien, in diesem Jahr Gastland bei der Frankfurter Buchmesse, stünden Projekte an. Auf Internationalität und Vielfalt setzt Roth auch in Deutschland. Es brauche einen erweiterten Kulturbegriff, der sich nicht abkapsele, sondern der Teilhabe vor allem als Reichtum begreife. Es müsse darum gehen, Diversität und Geschlechtergerechtigkeit auch gerade im Bereich Kunst und Kultur deutlich und sichtbar zu machen und umzusetzen, so Roth. Die Kinos in Deutschland melden wieder mehr Besucher. Das zurückliegende Kinojahr bewege sich auf die Ergebnisse guter Vor-Corona-Pandemie-Jahre zu, erklärte der Hauptverband Deutscher Filmtheater. Demnach wurden 2023 nach vorläufigen Zahlen 87,2 Millionen Karten verkauft, 18,5% mehr als im Vorjahr. Der Umsatz lag bei 859 Millionen Euro, ein Plus von mehr als 23%. Dabei war der Marktanteil des deutschen Films mit 19,1 und einem Minus von 4,6 Punkten leicht rückläufig.
Im Ernst, brauchen James-Bond-Klassiker wie Goldfinger eine Triggerwarnung?
Wer sind Sie?
Mein Name ist Pussy Galore.
Ist es nicht üblich, einem Verurteilten seine letzte Bitte zu erfüllen?
Wie Sie wünschen.
Hoppla, das ist Honor Blackman als Pussy Galore.
Eine Frau, geschmeidig wie eine Katze.
James Bond will die wohl lesbische Pussy Galore bekehren, 1964. Vielleicht kann man über diese Art von Sexismus einfach mal lachen? Nein, das britische Filminstitut hat eine Reihe mit 007-Filmen mit Warnhinweisen versehen. Keine gute Idee, findet unsere Großbritannien-Korrespondentin Christine Heuer.
Rassismus, Sexismus, Gewalt, wohin man schaut, Bilder und Szenen, die verstörend wirken können. Die Sittenpolizei hat alle Hände voll zu tun. Jetzt kümmert sie sich nicht zum ersten Mal um James Bond. Anlässlich einer Hommage an den Filmkomponisten John Barry stempelt das britische Filminstitut Streifen aus den 60er und 70er Jahren mit der Warnung ab, sie könnten Sprache, Bilder oder andere Inhalte enthalten, die heutzutage anstößig wirken. Stein des Anstoßes, Sean Connery in Man lebt nur zweimal und Goldfinger. Der erste Film spielt in Japan und James Bond verkleidet sich als Japaner. Im zweiten Film bedrängt er eine junge Frau in einem Heuschober, bis sie ihren Widerstand aufgibt. Zugegeben, Szenen wie diese wirken nicht erst seit gestern ziemlich aus der Zeit gefallen. Aber braucht es dafür wirklich eine Triggerwarnung? Und was sollen wir mit ihr anfangen? Kinos, die die Filme zeigen, weiträumig umgehen, sofort auf den Ausknopf drücken, wenn sie gezeigt oder gestreamt werden. Es ist keine allzu große Überraschung, dass Autoren und Regisseure vor 50 Jahren anders tickten als wir heute. Wer sich trotzdem Sean Connery als 007 anschaut, weiß, was er tut und bekommt eine Geschichtsstunde gratis dazu. Wer ernsthaft geschockt ist, dass der Agent im Geheimdienst Ihrer Majestät Frauen schon mal mit einem Klaps auf den Po begrüßt, wird es überleben. Vor Unterhaltungsklassikern zu warnen, wie vor Bildern von Kriegsopfern in den Nachrichten, ist jedenfalls übertrieben. Glücklicherweise ist es schwierig, anstößige Szenen aus Filmen herauszuschneiden. Sonst würde die Kinoklassiker womöglich das gleiche Schicksal ereilen wie die Romane, die als Vorlage für sie dienten. Zum 70. Jubiläum der James-Bond-Reihe von Ian Fleming haben seine Erben schon vergangenes Jahr eine Säuberung seines Werks angeordnet. Begriffe und Anspielungen, die heute als anstößig gelten könnten, wurden entfernt oder geändert. Fleming ist nicht der einzige Autor, der auf das heutige Achtsamkeitsniveau zurechtgestutzt wird. Mark Twain, Roald Dahl und in Deutschland Ottfried Preußler erging es genauso. An englischen Unis wird vor bestimmten Büchern von Shakespeare, Chaucer und Charles Dickens gewarnt, sogar vor Jane Austen und Charlotte Bronte, Ikonen der englischen Literaturgeschichte. Musiklegenden trifft es auch. Im Vorspann der hochgelobten Beatles-Doku Get Back wurde vorsichtshalber vor unflätiger Sprache und Szenen exzessiven Rauchens gewarnt. Niemand wird gezwungen, derlei Anstößiges zu sehen oder zu lesen. Aber wo machen wir eigentlich Halt? Wer garantiert denn, dass unsere Nachfahren in 50, 60 Jahren zufrieden sind mit dem Zeitgeist von heute? Wollen wir Kunst immer wieder überarbeiten, eine Schicht nach der anderen auflegen, sie dem geschmacks- und moralischen Urteil immer neuer Generationen anpassen, bis vom Original nichts mehr übrig bleibt und wir uns den Blick auf die Vergangenheit, wie sie wirklich war, endgültig verstellt haben? Eine wahrhaft aufgeklärte Gesellschaft hat einen solch kindischen Umgang mit historischen Werken nicht nötig.
Meint Christine Heuer. Tanztage Berlin, das etablierte Nachwuchsfestival, bringt Bewegung in den Berliner Winter. Heute Abend wurde die 33. Ausgabe eröffnet. Bis zum 20. Januar werden 10 Performances präsentiert, die laut Ankündigung den kollektiven Körper untersuchen, wie er sich verhärtet und erweicht, erstarrt und kämpft, wie er schwächelt und wieder zu Kräften kommt. Dabei geht's auch um die Frage nach den Ursachen von hartnäckigen Symptomen und Störungen. Elisabeth Nehring hat den langen Eröffnungsabend in den Berliner Sophienseelen miterlebt. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Ankündigungsprosa ist das eine, reale Aufführungen das andere. Gibt es einen roten Faden, der die drei Produktionen, die heute zu sehen waren, verbindet? Also vielleicht tatsächlich dieses Stichwort Störungen?
Also die Störung spielt auf jeden Fall eine Rolle in den Performances, wenngleich es vielleicht ein bisschen zu viel wäre, das als roten Faden zu bezeichnen. Allenfalls als ein Element, das in verschiedenen Anmutungen, verschiedenen Ausformungen auf die Bühne gebracht wird. Die Performerin Nashika Netzreel zum Beispiel, die hat ja die diesjährigen Tanztage eröffnet und die spielt in ihrem Solo New Real Dust mit dem Element der Maske. Die Maske, die das Gesicht, die Individualität verbirgt, wirkt und etwas Überpersönliches offenlegen soll. So zumindest ist das ja in den vielen westlichen Lesarten und künstlerischen Bearbeitungen des Maskenelements so. Und Nashika Netzreel, die kommt in den Hochzeitssaal der Sophienseele, also so ein bisschen unterm Dach, mit einem langen roten Tuch geschlungen um Kopf und Gesicht. Und es zieht sie dann wie so eine schmale Schleppe hinter sich her. Das heißt, sie trägt keine Maske, aber es entsteht ein ähnlicher Effekt, nämlich den der Gesichtsverhüllung. Ihr Körper und ihre ganz tolle körperliche Präsenz kommt dadurch noch mehr zur Geltung. Und sie ist uns ganz nah mit ihren expressiven, ausgreifenden Bewegungen. Im Verlaufe der Performance entfaltet sich so ein Spiel mit verschiedenen Arten der Verhüllung, mit einem großen Tuch. Das wird um den ganzen Körper geschlungen oder nur um den Kopf. Und immer wieder wird das Gesicht verborgen oder manchmal auch offengelegt und dann verzerrt. Und da kommt diese Störung so mit rein. Also ein Auge wird geschlossen, eins weit aufgerissen oder die Nase wird nach oben geschoben. Dadurch werden die Zähne freigelegt oder das Gesicht wird digital eingeblendet und als Bild verzerrt. Also es ist hier immer so ein Spiel mit Verhüllen, Verbergen und gleichzeitig der Offenlegung einer ungemein großen körperlichen Präsenz. Ich fand, das war ein sehr schönes Eröffnungssolo.
Danach beschäftigt sich die Tänzerin und Choreografin Diva Schubert mit kollektiver Trauer. Glitch Choir heißt das Stück. Was bedeutet dieser Titel?
Also wörtlich übersetzt würde ich mal sagen Störungschor, schöner ausgedrückt vielleicht ein Chor der Störungen. Deva Schubert ist eine junge Choreografin, die hier verschiedene Kolleginnen für dieses Projekt zusammengeholt hat, von denen zumindest einige sehr erfahren sind in der Stimmarbeit. Und die sitzen lange Zeit im Publikum, man ordnet sie erst gar nicht der Performance zu. Die Choreografin selber mit einer Partnerin ist schon in der Mitte zu sehen. Und die anderen, die erkennt man aber noch gar nicht so richtig, bis sie dann auch beginnen, so Töne zu erzeugen oder den Platz zu wechseln, was in diesem Fall leicht geht, weil wir als Publikum nicht klassisch getrennt von der Bühne sitzen, sondern auf der Bühne in verschiedenen Stuhlabteilungen. Also auch hier sind wir ganz nah dran am performativen Geschehen. Und das ist eben eine Arbeit, die sich ganz doll mit der Stimme beschäftigt, von der Stimme ausgeht. Die Performerinnen erzeugen immer wieder mit ihren Körpern Töne, die sich dabei auch bewegen. Offene Münder kommen sich nahe, erzeugen Sounds. Das hat dann auch so einen Verschmelzungsmoment, als wenn eben diese beiden durch die Verbindung der Stimmen eins werden. Aber es kann auch was Trennendes haben. Stimmen kommen aus den Körpern, aber sie werden dann eben auch so digital weitergeführt. Also ich fand, das war auch eine starke Arbeit, die sehr suggestiv das Publikum mit reinzieht.
Die erste richtige Festivalpremiere war dann die Produktion Body Ride. Auch hier eine Gruppe von Tänzerinnen und Tänzern. Wie nah kommen die der Idee des kollektiven Körpers?
Also hier fand ich es eigentlich gar nicht. Im Gegenteil, auf der Bühne sind vier sehr individuelle, nicht-binäre PerformerInnen, die sich das Bewegungsvokabular der Ballroom-Szene aneignen. Eine Szene, die sie definieren als, jetzt zitiere ich, Raum, der von Schwarzen und Transmenschen geschaffen wurde, um ihre Community zu feiern und die Norm hegemonialer Strukturen zu verspotten und zu überschreiten. Also was wir gesehen haben, war so ganz viel einzelnes Posing auf expressive, manchmal auch manieristische Weise, so Tanz in kurzen Solopassagen wie auf dem Catwalk laufen. Also die Elemente des Ballroom-Vokabulars werden so durchgearbeitet, manchmal auch isoliert gezeigt. Witzig ist das, selbstironisch. Aber was mir total gefehlt hat, war so ein Moment von Radikalität oder, ich sag mal, körperlicher Grenztuschierung, nicht mal Grenzüberschreitung, also wo mal was anderes passiert als das, was man auch schon kennt. Denn das ist der eigentliche Anspruch, nämlich einen dissidenten Körper zu trainieren, gestohlene politische Handlungsfähigkeit zurückzufordern. Und an diesem politischen Anspruch, das wurde eben nicht eingelöst von der Performance.
Als Kritikerin beobachten Sie die Tanztage Berlin seit bald 20 Jahren. Mit Blick auf diese Ausgabe, wohin verändert sich das Nachwuchsfestival? Also wenn ich mir die Biografien der Beteiligten angucke, dann haben die alle schon wahnsinnig viel gemacht. Oder muss man seine Berufsbiografien heutzutage so stark aufrüsten?
Nee, das stimmt schon. Also Nashika Netzreel zum Beispiel, die Tanztage, wie gesagt, eröffnet hat, die arbeitet seit 2018 mit dem seit einigen Jahren ja sehr erfolgreichen Choreografen Treadwell Harrell. Sie ist jetzt Mitglied des Tanzensembles des Schauspielhaus Zürich. Sie hat auch schon choreografisch gearbeitet. Da würde ich sie nochmal so zum Nachwuchs rechnen. Aber Sie haben vollkommen recht. Es ist tatsächlich so, dass wir seit einigen Jahren fast keine Arbeiten mehr sehen von Leuten, die gerade aus der Ausbildung kommen, sondern die schon auf jeden Fall Bühnenerfahrung haben. Und ich muss sagen, an die anderen Jahre erinnert man sich ja auch ein bisschen mit Schaudern, was man sich da zum Teil angesehen hat. Also dass zum Nachwuchs jetzt auch KünstlerInnen mit mehr professioneller Erfahrung schon zählen, tut der Qualität der Tanztage in den Sophiensälen in Berlin schon ziemlich gut.
Elisabeth Nehring über den Auftakt der 33. Tanztage Berlin noch bis 20. Januar in den Sophiensälen. Danke. Und jetzt schauen wir mal, was es an diesem Samstag für gedruckte Feuilletons gibt. Die der Süddeutschen sind wegen des Feiertags in Bayern ja schon heute erschienen. Klaus Pokatzki.
Wie geht der Lauf der Zeit? Das ist die Kinderfrage in der Tageszeitung Taz, diesmal gestellt von Enya, 8 Jahre alt. Auf der Erde geht der Lauf der Zeit immer vorwärts in Richtung Zukunft, antwortet Hanna Kopp. Oft versuchen wir, unsere Erlebnisse festzuhalten. Wir machen Fotos oder schreiben in ein Tagebuch. Das erlaubt uns noch nach vielen Jahren einen Blick zurück in unsere Vergangenheit. Und das werden dann irgendwann Generationen lesen, die noch lange nicht geboren sind, wie sie auch in unsere Feuilletons dieser Tage blicken könnten. In welchem Klima werden die dann nur leben? Es kann sehr lange trocken sein oder nass, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die uns Lehren aus dem Dauerregen gibt. Moore vernässen, Flussauen wiederherstellen, Städte begrünen. So verhindert man Hochwasser, schreibt Petra Ahne. Das Renaturierungsgesetz, demzufolge 20% der Fläche der EU in einen naturnahen und damit klimaresilienteren Zustand versetzt werden sollen, bekämpfen konservative und rechtspopulistische Parteien allerdings ausdauernd. In Deutschland steht die Finanzierung eines umfangreichen Projekts zum natürlichen Klimaschutz in Frage. Es sollte aus dem Topf bezahlt werden, dessen Umwidmung das Bundesverfassungsgericht untersagte. Keine guten Aussichten für kommende Generationen, wenn die auf den Lauf der Zeit blicken. Ich möchte Putin heute nicht mehr interviewen, steht im Spiegel. Er würde das lediglich dazu nutzen, um seine Lügen und Hasstiraden gegen den Westen zu verbreiten. Da säßen sich zwei Menschen gegenüber, die keine gemeinsame Gesprächsebene fänden, sagt im Interview Karen Mioska, die nun von Anne Will den sonntäglichen Polit-Talk im ersten Fernsehprogramm übernimmt. Und wer würde Putin da schon gerne sehen? Außer seinen bekannten Freunden natürlich. Wieder schlug das Imperium des Bösen mit aller Macht zu. Mit einer Überschallrakete, Marschflugkörpern sowie iranischen Drohnen, steht in der Frankfurter Allgemeinen. Die Ukrainer bereiten sich auf künftige russische Bombardierungen vor, schreibt der ukrainische Kunsthistoriker Konstantin Akinscha. Niemand bezweifelt, dass der Krieg gegen ukrainische Städte und ihre Bewohner weitergehen wird. Wie lange werden wir zu Jahresbeginn noch solche traurigen Sätze zitieren müssen? Bietet wenigstens ein klein wenig Hoffnung, dass wir nun in unserem Nachbarland Polen eine liberalere Regierung unter Ministerpräsident Donald Tusk haben? Allein die Tatsache, dass Tusk und seine Leute Minderheiten wie LGBTQ und Migranten nicht gleich attackieren, ist schon mal eine gute Nachricht, steht in der Taz. Dennoch bleibt die Frage unbeantwortet, welche frischen Ideen die Regierung entwickeln wird, um die polarisierte Gesellschaft wieder zu einen, meint aber doch recht skeptisch aus Warschau Agata Pijik. Ich frage mich oft, was wir Menschen eigentlich mit unserer Lebenszeit anstellen, beantwortet in der Taz noch Hanna Kopp die Kinderfrage nach dem Lauf der Zeit. Die Menschen hasten von einem Ort zum anderen. Sie nehmen sich keine Zeit mehr füreinander, werden einsam und unglücklich. Wir sollten uns daher gut überlegen, wem wir unsere Stunden schenken. Denn Zeit ist vergänglich und wertvoll. Und das Leben ist jetzt. Und eine weitere Lebensweisheit für das neue Jahr schenkt uns die Fernsehmoderatorin Karen Mioska in ihrem Interview mit dem Spiegel. Ich habe von meinen Eltern gelernt, verbindlich und verlässlich zu sein, bei Fehlern aber nicht in Sack und Asche zu gehen.
Klaus Pokatzki mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.